Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Briefkasten und geoökonomische Perspektive.
Nun die Meldung, meine Damen und Herren.
Außenminister Hakan Fidan ist am Rande des SEECP-Gipfels im bulgarischen Sofia mit seinem griechischen Amtskollegen Georgos Gerapetritis zusammengetroffen, um über die bilateralen Beziehungen und die regionale Zusammenarbeit zu sprechen. Außenminister Fidan betonte dabei, dass der im türkischen Parlament vorliegende Gesetzentwurf zur maritimen Gerichtsbarkeit eine innerstaatliche Angelegenheit sei und mahnte zur Achtung des Völkerrechts und guter nachbarschaftlicher Beziehungen. Fidan warnte zudem davor, dass jüngste kritische Äußerungen, die auf unvollständigen Informationen beruhten, die Beziehungen beeinträchtigen könnten und forderte ein verantwortungsvolleres Vorgehen. Der Außenminister erklärte, das östliche Mittelmeer solle ein Gebiet der Zusammenarbeit und nicht der Spannungen sein und unterstrich die Notwendigkeit, Schritte zu vermeiden, die die regionale Stabilität gefährden könnten.
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben die nächtlichen Angriffe der US-Streitkräfte auf Teheran erwidert. Laut der Erklärung wurden 18 militärische Ziele in der Region mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Die Revolutionsgarden erklärten, dass etwa 18 verschiedene Orte in der Region, darunter Bahrain, Kuwait und Jordanien, Ziele der Angriffe waren. Beim Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq in Jordanien wurden Berichten zufolge 12 ballistische Raketen auf Gebiete abgefeuert, in denen amerikanische Kampfflugzeuge stationiert waren und auf einen möglichen Einsatz gegen den Iran warteten. In der Erklärung wurde behauptet, dass zahlreiche US-Kampfflugzeuge, darunter F-15, F-16 und F-35, die auf dem Schützpunkt stationiert waren, zerstört wurden. Neben Jordanien seien auch 2 Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einer in Bahrain angegriffen worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass auch der Hauptschützpunkt der 5. US-Flotte in Bahrain Ziel der Angriffe war. Die islamischen Revolutionsgarden behaupteten, dass Operationen mit ballistischen Raketen und Drohnen weitreichende Schäden verursacht und die angegriffenen militärischen Einrichtungen stark getroffen hatten.
US-Militärangriffe im Süden Irans haben offenbar eine Trinkwasseranlage zerstört, die mehr als 20.000 Menschen versorgt. Dies geht aus einer Untersuchung der New York Times hervor, die auf Satellitenbildern, Videomaterial und Waffenanalysen basiert. Die Angriffe trafen demnach 2 Wasserspeicher im Dorf Bemani nahe der Straße von Hormuz in der iranischen Provinz Hormuzgan. Unterdessen haben sich die regionalen Spannungen deutlich verschärft. Der Iran meldete Angriffe auf 18 wichtige US-Militärziele in Kuwait und Bahrain. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden seien unter den Zielen die Luftwaffenstützpunkte Ali al-Salem und Ahmad al-Jabbar in Kuwait sowie der Luftwaffenstützpunkt Scheich Isa in Bahrain. Das iranische Militär behauptete außerdem, Patriot-Raketenabwehrsystem und Kommunikationseinrichtungen der 5. US-Flotte in Bahrain angegriffen zu haben.
Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 vor der Küste Mindanos im Süden der Philippinen hat nach Angaben von Katastrophenschutzbehörden mindestens 53 Todesopfer gefordert. Laut Feuerwehr wurden bisher 53 Leichen geborgen, einige Opfer müssen noch identifiziert werden. Die Suche nach 17 Vermissten werde fortgesetzt. Die Zahl der Verletzten sei auf 487 gestiegen, während die Rettungsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten andauerten.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde hat bekannt gegeben, dass der Luftraum des Landes, der aufgrund der iranischen Angriffe vorübergehend gesperrt war, wieder normal geöffnet ist. In einer Erklärung auf dem Social-Media-Account der Zivilluftfahrtbehörde hieß es, der Flugverkehr im kuwaitischen Luftraum habe sich normalisiert, nachdem die Bedingungen für die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr bestanden. Die Behörde betonte, die Entwicklungen würden in enger Abstimmung mit relevanten Institutionen innerhalb und außerhalb Kuwaits überwacht, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde hatte die vorübergehende Sperrung des Luftraums um 4.50 Uhr Ortszeit nach den iranischen Angriffen auf das Land als Vorsichtsmaßnahme angekündigt.
Der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, Dr. Hussam Abu Safia, hat beim obersten Gerichtshof Israels seine sofortige Freilassung beantragt und seine Inhaftierung bei seinem ersten Gerichtstermin seit fast einem Jahr als ungerecht und willkürlich bezeichnet. Er erschien per Videokonferenz aus seiner Gefängniszelle vor Gericht, wobei er noch immer Handschellen trug. Sein Anwalt erklärte, Abu Safia habe dem Gericht mitgeteilt, dass er seine Inhaftierung zurückweise und eine sofortige Freilassung fordere. Das Gericht vertagte sein Urteil über eine Verlängerung der Haft. Ein Urteil wird innerhalb der nächsten Stunden oder in den kommenden Tagen erwartet.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Vorfeld der Weltmeisterschaft die stark gestiegenen Ticketpreise für die WM 2026 verteidigt und erklärt, die FIFA handle im Vergleich zu anderen Veranstaltern in Nordamerika nicht falsch. Tickets für das Turnier mit 48 Mannschaften kosten ab 140 US-Dollar. Premium-Plätze für das Finale in New Jersey sollen nach mehreren Preiserhöhungen sogar bis zu 33.000 US-Dollar kosten. Nach Kritik bot die FIFA über die nationalen Fußballverbände auch eine begrenzte Anzahl von Tickets für 60 US-Dollar für Fans an. Infantino erklärte zudem, die FIFA könne nicht in Visa-Entscheidungen eingreifen, nachdem dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan trotz gültigem Visum die Einreise in die USA verweigert worden war.
SpaceX-Börsengang macht tausende Mitarbeiter zu Millionären. Nach dem geplanten Börsengang von SpaceX zu einem Preis von 135 Dollar pro Aktie, was einer Marktbewertung von 1,77 Millionen Dollar entspricht, etwa dem Fünffachen des Börsenwerts von General Electric, werden laut der New York Times über 4.400 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter zu Millionären. Rund 400 von ihnen sollen sogar ein Vermögen von über 100 Millionen Dollar besitzen, was laut Experten äußerst selten ist. Der größte Profiteur ist CEO Elon Musk, der rund 42% der Anteile hält und als erster Mensch der Geschichte die Billionen-Dollar-Grenze beim persönlichen Vermögen überschreiten könnte. Auch langjährige Mitarbeiter profitieren erheblich. Ein Ingenieur, der 2011 noch vor seinem Universitätsabschluss bei SpaceX einstieg, besitzt Aktien im Wert von mindestens 13,5 Millionen Dollar. Ein anderer, der 2012 anfing, erhielt statt Bargeldprämien 1000 Aktien, damals als riskant angesehen, da SpaceX noch keine verlässliche Erfolgsbilanz vorweisen konnte. Nicht alle Mitarbeiter profitieren jedoch. Einige tauschten ihre Anteile früh gegen Gutscheine ein, da sie nicht glaubten, dass SpaceX jemals an die Börse gehen würde. Der erwartete Reichtum der neuen Millionäre treibt bereits den Immobilienmarkt in Brownsville, Texas, in der Nähe von SpaceX Startgelände Starbase in die Höhe. Lokale Makler berichten von einem deutlichen Anstieg der Nachfrage und Experten erwarten nach dem Börsengang einen massiven Kapitalzufluss in den regionalen Immobilienmarkt.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme Türkis in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, die Wetterkapriolen sind immer noch nicht zu Ende. aber es wird weiterhin wärmer. Heute ist es 25 Grad Celsius warm tagsüber und 16 in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 27 und 23 und nachts liegen die Temperaturen zwischen 18 und 14 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Meine lieben Freunde, zu Beginn der Sendung will ich heute die Hörerfamilie der Stimme Türkis erneut auf Sendungen von SM Radio Dessau aufmerksam machen. Max Berger von SM Radio Dessau hat mir die folgenden Informationen geschickt. Hallo Ufuk. Die planmäßige Ausstrahlung der Sendung von SM Radio Dessau findet weiterhin auch am 14. Juni um 11 Uhr UTC auf 6095 kHz und 6070 kHz statt. Zusätzlich werden im Juni, Juli und August die planmäßigen Sendungen von SM Radio Dessau um 17 Uhr UTC auf 12.060 kHz mit 100 kW aus Armenien wiederholt. Den detaillierten Sendeplan gibt es unter www.smradio-dessau.de. www.smradio-dessau.de. Dort werden auch Änderungen bekannt gegeben, sollte sich etwas kurzfristig ändern. Mit besten Grüßen, Max Berger. Empfangsberichte bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Ich wiederhole, Empfangsberichte bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Liebe Hörerfamilie, eine schöne Gelegenheit, SM Radio Dessau und Max Berger Team zu unterstützen. Schalten Sie am 14. Juni um 11 Uhr UTC die Sendung auf den Frequenzen 6095 und 6070 kHz ein und schicken Sie Empfangsberichte. Ich bedanke mich bei allen Freunden, die mitmachen, für die Unterstützung. Lieber Max Berger, hoffentlich schalten viele, viele Freunde die Sendungen von SM Radio Dessau ein. Ein lieber Gruß aus Ankara. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir mit unserem lieben Freund Hans-Jörg Sondermann in Wilhelmshaven. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit unserem lieben Freund. Heute bringe ich Eis mit. Wer mag Erdbeereis oder Schokoladeneis oder Limo? Oder etwas ganz anderes. Hans-Jörg Sondermann hat uns die folgenden Zeilen geschrieben. Liebe Frau Dr. Ufukecim, beim Durchstöbern meines alten, ausgemusterten PCs bin ich über diese aus dem Jahr 2022 stammende E-Mail gestolpert. Als sehr aktiver Shortwave-Listener, aber fauler und schlechter Schreiber, möchte ich dies zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen und Ihrem Sender für die vielen qualifizierten Beiträge bedanken, die ich in den vergangenen 4 Jahren oft nahe UKW-Qualität gehört habe. Mein erster Arbeitgeber hatte damals das Motto ausgegeben, mein Feld ist die Welt, welches ich mir damals zu eigen machen sollte, was ich auch habe. Daher ist es nicht überraschend, dass ich heute als Rentner immer noch an Gott und der Welt interessiert bin. Die Kurzwellennachrichten des TRTs über zum Beispiel den Nahen Osten, einem meiner früheren Reisegebiete, sind für mich immer noch eine wertvolle Grundlage für meine Meinungsbildung. Ihr Land, die Heimat vieler unserer Besatzungsmitglieder, habe ich als Seemann mehrfach besuchen dürfen. Ihr heutiger Hörerbriefkasten mit Ihrem Gesprächspartner Manfred Korn hat mich beim Thema Zukunft der Kurzwelle emotional berührt. Ich komme ja noch aus der Zeit, in der ein Weltempfänger die einzige universelle, sehr wertvolle Radiokommunikations- und Informationsquelle für mich war und mir unvergessliche, sehr emotionale Momente geschenkt hat. Zeiten ändern sich, hier zumindest leider. Heute sind Weltempfänger, Antennenanlagen so gut und preiswert wie nie zuvor. Allerdings sind die Hörangebote auf den Wellen in deutscher Sprache kaum noch vorhanden. Siehe Deutsche Welle. Wie kann man das ändern? Ich weiß es nicht. Normalerweise holt man junge Leute dort ab, wo sie sich bewegen und aufhalten. Habe ich versucht und bin damit selbst bei meinen Kindern gescheitert. Mein Ältester, heute Pauker an einer Penne, hat mich gerade beim gemeinsamen Dartspielen gefragt, ob ich wüsste, wie lange er überhaupt kein Radio mehr gehört hätte. Ich habe nur geantwortet, selber schuld. Aber hier liegt das wirkliche Problem. Es geht nicht nur um lange Welle, Mittelwelle, Kurzwelle, sondern um den Radiokonsum insgesamt. Diese Generation ist an den Konsum einer rasanten Bilderflut der neuen asozialen Medien gewohnt, in der Tonbeiträge eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Bilder werden vom Gehirn ja meist schnell, oft gedankenlos und oberflächlich verarbeitet. Textbeiträge hingegen fördern das Nachdenken über die Inhalte. Neudeutsch, Narrative oder Altdeutsch, Lügen fliegen viel eher auf. Ist das wirklich noch gewollt? Mit freundlichen Grüßen, Hans-Jörg Sondermann. Lieber Hans-Jörg Sondermann, vielen Dank für Ihren netten Brief. Sie bezeichnen sich als fauler und schlechter Schreiber, aber trotzdem haben Sie uns diesen Brief geschrieben und geschickt. Schön. Es freut mich, dass Sie sich über die aktuellen Entwicklungen auch im Nahen Osten bei der Stimme Türkiyes informieren. Und Sie haben auch Türkiye mehrmals besucht. Als Rentner haben Sie sicherlich mehr Zeit und unternehmen auch Auslandsreisen. Ist eine Türkiye-Reise in naher Zukunft geplant? Das hoffe ich sehr. Ja, und da wir bei Türkiye-Reisen sind, freut es mich sehr, dass Sie das Gespräch mit unserem lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart hören konnten, der ja Türkiye und TRT und damit auch die Stimme Türkiyes und unausweichlich auch die deutsche Redaktion besucht hat. Ich habe mich sehr gefreut, Manfred persönlich kennenlernen zu dürfen. Ein Highlight in meiner Karriere als Moderatorin. Lieber Hans-Jörg Sondermann, ich sage in der Briefkastensendung, die ich schon seit mehreren Jahren moderiere, immer wieder, dass ich zu den Dinosaurierinnen der Kurzwelle gehöre. Ich gehöre nicht nur in der deutschen Redaktion, sondern auch im Auslandssender inzwischen zu den Dienstältesten. Darauf bin ich sehr stolz, auch wenn das von einigen Stellen nicht so gesehen und angesehen wird. Ja, leider gibt es inzwischen auch nicht mehr so viele Radiostationen, die in deutscher Sprache senden. Schade eigentlich, wirklich. Leider zeigen auch junge Menschen kein Interesse mehr an Radiosendungen. Sie teilen den Tag lieber mit dem PC oder Handy. Für die jungen Menschen ist es kein Problem, ihre Hausaufgaben zu machen und gleichzeitig ein Computerspiel zu spielen oder an ihrem Handy auf Videos zu schauen, die nicht mal interessant, ja sogar doof sind, und obendrauf auch uns zu antworten, wenn wir sie etwas gefragt haben. Unsere Generation, die Manuel-Generation, wenn ich uns so bezeichnen darf, hat erst die Hausaufgaben gemacht, dann gespielt und wenn wir uns mit jemandem unterhielten, dann haben wir sonst nichts gemacht. Wir waren immer auf das konzentriert, was wir gerade gemacht haben. Lieber Hans-Jörg Sondermann, ich hoffe, Sie schalten uns öfter ein und schreiben uns auch öfter. Vielen Dank für den leckeren Tee und Kaffee. Ich hoffe auch, das Eis hat uns allen geschmeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Wilhelmshaven und bleiben Sie gesund, lieber Hans-Jörg Sondermann. Meine lieben Freunde, unsere nächste Station ist heute Gera. Hier wartet unser lieber Freund Michael Lindner auf uns. Unser lieber Freund schreibt uns: Am Ende jedes Tunnels wartet Licht. Liebe Ufuk, wie dir bereits der Briefkopf verrät, geht es heute um das Thema Tunnel, das mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Diese beeindruckenden Bauwerke erfüllen vielfältige Zwecke und wurden bereits in der frühen Steinzeit von Menschenhand angelegt. Eine der bekanntesten antiken Ingenieursleistungen ist der Tunnel des Eupalinus auf Samos aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Natürlich hat sich die Technik des Tunnelbaus seither rasant weiterentwickelt, sodass heute Tunnel sogar ganze Kontinente miteinander verbinden, damit ich auch schon in der Türkiye bzw. in Istanbul angekommen, wo derzeit gleich zwei Tunnel unter dem Bosporus Europa mit Asien verbinden. Im Bau befindet sich zudem ein dritter Tunnel, der mit seinen drei Ebenen wohl das spektakulärste Tunnelprojekt in Türkiye darstellt. Mich würde sehr interessieren, wie weit die Bauarbeiten inzwischen vorangeschritten sind, ob das Projekt im Zeitplan liegt und ob am Bau auch ausländische Unternehmen beteiligt sind oder ob er vollständig in türkischer Hand liegt. Außerdem würde ich gern wissen, ob der Istanbul-Tunnel nach seiner Fertigstellung frei befahrbar sein wird oder ob Mautgebühren erhoben werden. Über einige detaillierte Informationen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für deine Recherchen. Beiliegend wieder einige Empfangsberichte verschiedener Sprachdienste. Mit lieben Grüßen aus Gera, dein treuer Hörerfreund Michael. Weißt du, liebe Ufuk, wo der älteste Autotunnel der Welt liegt? Es ist der Schwabtunnel, 1896, 7125 Meter und liegt, wie der Name erahnen lässt, in Stuttgart. Lieber Michael Lindner, du bist nicht nur ein Tunnelfan, nein, du bist ein Fan von alten Stadtmauern, Brücken, Staudämmen, alten Bauten, Straßen, Denkmälern und so weiter. Ich finde es sehr toll. Ich habe mir natürlich im Internet Fotos, Texte und Videos zu dem Tunnel Eupalinus und dem ältesten Autotunnel Schwabtunnel in Stuttgart angeschaut und gelesen. Toll, danke für diesen Hinweis. Nun zu deiner Frage. Dritter Istanbul-Tunnel. Der dreistöckige große Istanbul-Tunnel, der in Istanbul gebaut werden soll, ist nach Marmaray und Avrasya-Tunnel das dritte Tunnelprojekt, das unter dem Bosporus verlaufen wird. Dieses Megaprojekt, das sowohl eine Straßenverbindung für Hin- und Rückfahrt als auch ein Schnellmetrosystem in einer einzigen Tunnelröhre vereint, soll im Jahre 2028 fertiggestellt werden. Streckenverlauf des Projekts Incirli-Södlü-Çeşme, die insgesamt 30,2 Kilometer lange Strecke, wird aus 15 Stationen bestehen. Die Länge der Bosporus-Querung, die die beiden Kontinente miteinander verbindet, beträgt 6,5 Kilometer. Es wurde festgestellt, dass die bestehenden Verkehrssysteme der Megastadt Istanbul die bis zum Jahre 2040 entstehende Nachfrage beim Übergang zwischen den beiden Stadtseiten nicht mehr bewältigen können. Vor diesem Hintergrund entstand mit einem ganzheitlichen Projektansatz der dreistöckige große Istanbul-Tunnel, ein modernes, technologisches und ästhetisches innerstädtisches Verkehrsprojekt mit hoher Transportkapazität, das in die bestehenden öffentlichen Verkehrssysteme integriert werden soll. Als Hauptziele wurden festgelegt, die beiden Stadtseiten durch eine Straßenverbindung miteinander zu verbinden, das Projekt in andere innerstädtische Schienensysteme zu integrieren und Straßen- sowie Metroverkehr in einem einzigen Projekt zu vereinen. Im gigantischen Tunnel mit einer Länge von 4,5 Kilometer und einem Durchmesser von 16,8 Meter, der unter dem Bosporus verlaufen wird, befinden sich eine zweistöckige Straße mit jeweils 2x2 Fahrspuren für Hin- und Rückfahrt sowie ein zweigleisiges Metrosystem. Im Rahmen des Projekts sind eine 31 Kilometer lange Metrostrecke mit 14 Stationen sowie eine 16,5 Kilometer lange Straßenverbindung vorgesehen. Die Station im 350 Meter langen Halic-Abschnitt der Metrostrecke wird mithilfe der abgesenkten Röhrentechnik unter Wasser gebaut. Chinesische Partnerschaft, die türkische Gama Holding sowie eines der größten Bauunternehmen der Welt, das chinesische Unternehmen China Construction Third Engineering Bureau Co. und CICG haben in der Vergangenheit eine Absichtserklärung für die Investition und den Bau des Projekts unterzeichnet. Italienische und niederländische Unternehmen, in den früheren Phasen der Ingenieur- und Machbarkeitsausschreibungen des Projekts, waren zudem internationale Ingenieurfirmen wie Technimont Civil Construction SPA, Italfair SPA, Syntagma SRL sowie das niederländische Unternehmen Arcadis beteiligt. Nach Fertigstellung des Projekts wird die Straßenverbindung vom Hastal-Knotenpunkt auf der europäischen Seite bis zum Çamlık-Knotenpunkt auf der anatolischen Seite in 14 Minuten erreichbar sein. Die Fahrt mit der Metro von İncirli nach Södlüçeşme wird 45 Minuten dauern. Es wird erwartet, dass täglich 1,2 Millionen Fahrgäste die Strecke nutzen werden. Und deine letzte Frage zum dritten Istanbul-Tunnel konnte ich keine Informationen zur freien Befahrbarkeit und Mautgebühren finden. Aber die vorherigen Istanbul-Tunnel sind nicht frei befahrbar. Für alle Fahrzeuge müssen Mautgebühren bezahlt werden. Daher nehme ich an, dass dies auch für den dritten Istanbul-Tunnel gültig sein wird. Dann bedanke ich mich für die Empfangsberichte in Paşto, Türkisch, Arabisch, Dari, Persisch, Chinesisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch, Usbekisch, Bulgarisch, Englisch und Italienisch. Vielen Dank auch für das Foto Straßenbahnen der Städte Erfurt, Dresden, Leipzig, Halle und Chemnitz und die Informationen zum gesamten Straßenbahnnetz Mitteldeutschlands, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die kann ich leider aus Zeitgründen nicht vorlesen. Und vielen Dank auch für das Faltblatt der Deutschen Post, Neuerscheinungen, erstes Quartal 2026. Ich habe bereits die Briefmarken Wuppertaler Schwebebahn, Super Super Blumengruß, Luise von Preußen, 80 Jahre Stadt Hamm auf Briefumschlägen gesehen und bewundert. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt sind wir in Hildesheim und besuchen unseren lieben Freund Nudi Streichert. Unser lieber Freund schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, leider konnte ich am Donnerstag den Hörerbriefkasten nicht hören, weil Leo leider mit Magen-Darm nach Hause geschickt wurde und am Donnerstag zu Hause war. Natürlich habe ich auf ihn aufgepasst, weil Norbert zur Arbeit musste. Leos Oma war in Berlin, hatte sich ein Musical angeschaut und konnte nicht rechtzeitig zurück sein, und Leos Opa wollte Norbert nicht fragen. Da fehlt mittlerweile Vertrauen. Nachdem ich Leo mit Tee versorgt habe und ihm Brötchen gemacht habe, ging es ihm schon so gut, dass er heute am Freitag wieder zur Schule konnte. Leider nicht mit dem Bus wie normal, da bei uns die Busse mal wieder streiken, also durfte er heute erstmals mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Es war wieder ein schönes Interview mit Manfred Korn. Es hat Spaß gemacht, reinzuhören. Was ich gerne mal besichtigen würde, wäre die Hagia Sophia oder die Ausgrabungsstätten von Troja. Leider wird das aus Geldmangel nichts. Als ich gestern Abend nach Hause kam, ließ sich mein PC nicht starten. Ich dachte schon, mein Rechner hätte den Geist aufgegeben, aber des Rätsels Lösung lag in der Dreiersteckdose. Ich dachte zunächst, ich wäre auf den Kippschalter gekommen, aber auch da passierte nichts. Die Leuchte am Kippschalter funktionierte auch nicht. Also habe ich eine Ersatzsteckdose angeschlossen. Jetzt läuft der Rechner wieder und ich habe die defekte Steckdose entsorgt. Einen Dank kann ich schon an Agnes Rieger und Eckhard Röscher geben. Ich schrieb sie ja an, weil ihre beiden Namensvorschläge ausgewählt wurden. Beide Sendungen habe ich aufgezeichnet. Beide Sendungen haben Überraschungsmoderatoren. Ich muss sagen, die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer haben auch Spaß daran und können lachen. Ich schicke dir mal die Links, damit du sie jetzt schon anhören kannst, mit. Auch schicke ich dir mal zwei Karten, die nicht ich gemacht habe. Sie wurden dieses Mal viel mehr von Leo erstellt. Allerdings sind die Karten für ein neues Projekt, das demnächst kommen soll, gemacht. Aber demnächst berichte ich mehr darüber. Liebe Grüße, Nudi. Lieber Nudi Streichert, ich hoffe, dass es dem lieben Leo jetzt viel besser geht und er keine weiteren Magen- und Darmbeschwerden mehr hat. Ich finde es toll, dass der liebe Leo mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Lieber Nudi, es freut mich, dass du das tolle Gespräch mit Manfred Korn hören konntest. Er ist ein richtiger Kurzwellenhörer, der sich für den Erhalt der Kurzwelle einsetzt. Lieber Nudi, du hast recht, Hagia Sophia ist einmalig und Troja habe ich in der Vergangenheit auch ein paar Mal besucht, als Manfred Kaufmann, der von seinen Kollegen und Mitarbeitern Osman Bey genannt wurde, Leiter der Troja-Ausgrabungen war. Lieber Nudi, ich bin mir sicher, dass die Sendungen mit den Songwünschen von Eckhard Röscher und Agnes Rieger vielen Hörern großen Spaß gemacht hat. Ich habe mir die Sendungen natürlich angehört und bin begeistert. Die Songs Sound of Silence, San Francisco und auch die japanische Musik haben mir sehr gefallen. Vielen Dank dir und Eckhard Röscher und Agnes Rieger. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nudi Streichert. Liebe Freunde der Stimme Türkis, jetzt sind wir in Bad Harzburg und besuchen unseren lieben Freund Walter Grube, der vor kurzem mit seiner lieben Frau Katrin Türkis besucht hat. Mehr dazu gibt es gleich. Zunächst seine Kurzdaten zum Empfang unserer Mittagssendung: 24. Mai, 11.30 Uhr UTC, 45444 SIMPO, Signalstärke S9+, Empfänger JAESU FRG 8800, mit JAESU FRT 7700 und Teleskopantenne. Unser lieber Freund Walter Grube schreibt uns: Sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Getschem, mit großem Interesse habe ich die Sendung mit dem Interview Manfred Korn gehört. Während unseres Urlaubes im Raum Antalya hatten wir ähnlich gute Erfahrungen mit den Menschen in Türkei gemacht. das Umarmen. Einige Male haben wir alte Bekannte bei unserem Wiedersehen im Hotel oder unterwegs umarmt. Zwei weitere Hotelgäste, die das erste Mal in Türkei und im Urlaub waren, nahmen wir teilweise auf unseren Erkundungen mit. Am 15. Mai sind wir nach 14 Tagen Urlaub wieder zu Hause angekommen. In dieser Zeit hatte sich das Wetter vom Aprilwetter zum sommerlichen Wetter mit mehr als 25 Grad bzw. 16 Grad in der Nacht gebessert. Das Meer hatte um 17, 18 Grad Temperatur. Überall wurden wir freundlich und herzlich von den Einheimischen begrüßt. Auch ein paar Worte in türkischer Sprache helfen, den Kontakt zu beginnen. Einmal las ich ein Plakat zu einem Musikfestival in Antalya am Straßenrand von Murat Pasha. Schnell kam ein älterer Herr, der mir das Plakat ins Deutsch übersetzen wollte. Im Straßenbild sah ich bedeutend mehr Radfahrer und Mountainbike-Fahrer als im letzten Jahr. Teilweise für uns undenkbar fuhren sie auf der belebten Schnellstraße am seitlichen Rand der Fahrbahn. Ähnlich wie in Ankara gibt es für die Fahrten mit Straßenbahn, Linienbus die Antalya-Card. Eine Busfahrt, egal wie weit auf einer Linie, kostet zurzeit je Person 42 türkische Lira. Der Linienbusfahrer nimmt kein Bargeld an. Auch ein Bus im Museum, Filmmuseum Antalya oder mit der Seilbahn kann darüber bezahlt werden. Die Antalya-Card kann an bestimmten Haltestellen am Automaten mit Bargeld aufgeladen werden. Gern sind wir auch mit dem Taxi von Antalya aus in die Umgebung gefahren. Den Preis habe ich vor der Fahrt ausgehandelt und bezahlt. Circa 1000 Lira für 35 Kilometer Fahrt sind die Fahrtkosten. Wenn der Fahrer noch türkische Musik spielt, gibt es auch ein kleines Trinkgeld. Leider wurde im Fünf-Sterne-Hotel wenig türkische Musik gespielt. Wir sind gern an den Strand, zur Bar oder auf den Steg gegangen, um einheimische Musik zu hören. Im Hotelrestaurant wird internationale Musik gespielt. Man fühlt sich wie in New York. Die Essensversorgung war top. Rund um die Uhr gab es zu trinken und zu essen. Der Ayran durfte nicht fehlen. Trotz gestiegener Preise für die Hotelübernachtung im Vergleich zum letzten Jahr um ca. 30% würden wir gern im Herbst wiederkommen. Uns begegneten freundliche Leiharbeiter aus Kirgisistan und Indonesien. In ca. 3 Kilometer Entfernung zum Hotel in Kundu befindet sich das TRT-Studio in Lara. Ein großes Schild weist auf die Straße zu TRT hin. Eine Buslinie führt auch dorthin. Gern möchte ich dort bei einem der nächsten Besuche vorbeischauen. Ist ein Besuch bei TRT Lara möglich? Die App Moovit hilft beim schnellen Finden von Buslinien zu anderen Orten, dem aktuellen Standort des Busses und den Abfahrtzeiten. Auch stand wieder der obligatorische Besuch des Hauptpostamtes Antalya für den Kauf von Briefmarken an. Es geht wie im deutschen Jobcenter zu. Der Kunde zieht eine Nummer und diese wird dann aufgerufen. Eine Ansichtskarte oder einfacher Brief nach Deutschland kostet zurzeit 90 türkische Lira. Da wir durch die zahlreichen Besuche die Sehenswürdigkeiten von Antalya kennen, gehen wir gern Wege abseits des Tourismus. Meine Frau Katrin und ich kommen gern wieder. Vielleicht besuchen wir auch einmal Ankara. Leider gibt es keine Flugverbindung von Hannover nach Ankara. Wir werden nachschauen, ob es Flüge von Leipzig, Berlin oder Erfurt gibt. Zum Thema Olivenbäume in Palästina empfehle ich noch das Buch von Esther Breuer, Frühling im Dattelnfeld, Palästina, 1946 bis 48, Rockstuhl Verlag, Bad Langensalza. Liebe Grüße, Ihr Hörer Walter Grube. Lieber Walter Grube, es freut mich, dass Sie das Gespräch mit Manfred Korn hören konnten. Es freut mich auch sehr, dass Sie und der liebe Manfred schöne Erlebnisse mit nach Hause genommen haben. Da Sie und Ihre liebe Frau Katrin schon fast jedes Jahr Türkei besucht haben, sind Sie beide inzwischen ja richtige Türkei-Kenner geworden. Daher finde ich es super schön, dass Sie auch neue Türkei-Urlauber mit auf Ihre Erkundungsreisen genommen haben. Zurzeit ist mein lieber Kollege Hakan in Alanya. Auch er schrieb mir, dass das Wetter sehr schön ist. Lieber Walter, es freut mich, dass auch das Essen schmackhaft war. Konnten Sie denn auch Aşure probieren? Zu Ayran sagt man, dass Ayran nach Fleischgerichten gut für die Verdauung ist. Lieber Walter, ich habe mal rumgefragt und man sagte mir, dass man die TRT-Studios in Lara besuchen kann. Also beim nächsten Mal unbedingt die TRT-Studios in Lara besuchen. Dann bedanke ich mich für den Buchtipp Frühling im Dattelnfeld von Esther Breuer. Ich bin gespannt, ob auch andere Freunde in der Hörerfamilie das Werk schon kennen und ob der eine oder andere das Buch auch kaufen und lesen will. Liebe Katrin, lieber Walter Grube, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Bad Harzburg und bleibt gesund, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, wollen wir jetzt unsere liebe Freundin Martina Pohl in Überlingen besuchen? Unsere liebe Freundin hat uns ihren Mai-Empfangsbericht mit Hörerbrief geschickt. Zunächst die Kurzdaten zum Empfang. Empfänger Texon PL 660 mit eingebauter Teleskopantenne. Datum 18. Mai, 11.30 Uhr UTC, Simpo 43443. Technische Bemerkungen, Rauschen und kleinere Störsignale machen sich bemerkbar. Und die liebe Martina schreibt uns: Liebe deutschsprachige Redaktion, herzlichen Dank für die schöne QSL-Karte mit dem Burgmotiv und dem beigelegten Frequenzplan. Liebe UFUG, danke für die Beantwortung meiner Frage in der Hörerpostsendung. Das Interview mit Manfred Korn hat mir auch gut gefallen. Im Tagebuch Palästina wurde der Olivenbaum als eine wichtige Lebensgrundlage der Palästinenser genannt und der Olivenzweig, der für Widerstand gegen Unrecht und Unterdrückung steht. Dabei musste ich an ein Umschlagbild eines Buches denken, das vor ein paar Jahren von einer profunden Kennerin des Nahen Ostens geschrieben wurde. Dies zeigte eine verzweifelte ältere Frau, die mit ihren Händen den zerstörten Olivenbaumstamm umklammerte. Der in Schaffhausen geborene Schriftsteller Ralf Dudli hat ein kleines Büchlein über die Kulturgeschichte der Olive geschrieben. Mit ein paar Sätzen wird darin auch das Vorgehen Israels wegen der Olivenbäume behandelt. Ich zitiere: Jedes Jahr findet von November bis Februar die Olivenernte im Westjordanland statt, die für die Palästinenser nicht nur von wirtschaftlicher Bedeutung ist, sondern für den Zusammenhalt der Familien eine wichtige symbolische Rolle spielt. Militante israelische Siedler sägen gerade in dieser Zeit vermehrt Olivenbäume von Palästinensern um, verstümmeln oder verbrennen sie. Seit Urzeiten ist Olivenbaumfrevel ein wirksames Mittel, dem Gegner empfindlich zu schaden. Es dauert Jahrzehnte, bis er sich vom wirtschaftlichen Schaden erholt. Neulich waren wir bei einem Lebensmittelladen, der auch Pflanzen anbietet. Draußen hatte dieser drei größere Olivenbäume, die in breiten, schweren Kübeln standen, zum Kauf angeboten. Fast 800 Euro pro Stück. Viele Grüße, Martina. Liebe Martina Pohl, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, die QSL-Karte gefällt dir. Liebe Martina, es freut mich sehr, dass du das Gespräch mit Manfred Korn hören konntest. Es ist leider schon lange her, dass wir einen Gast im Studio hatten. Der letzte Freund, der uns besucht hatte, war Dr. Stefan Lipsius, wenn ich mich recht erinnern kann. Und auch dieser Besuch liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Deshalb habe ich mich wirklich sehr über den Besuch von Manfred gefreut, auch weil er sich für den Erhalt der Kurzwelle einsetzt. Liebe Martina, ein Olivenbaum wächst nicht so schnell. Ein Olivenbaum gibt seine ersten Früchte, also Oliven, erst nach 3 bis 5 Jahren, bis ein Olivenbaum voll ausgereift ist und seinen Vollertrag erreichen kann, vergehen mindestens 10 bis 12 Jahre. So gesehen braucht also ein Olivenbaum mindestens 10 bis 12 Jahre. Ja, und Israel schadet durch die Zerstörung von Olivenbäumen nicht nur den Palästinensern, sondern auch der Weltwirtschaft und der Umwelt. Aber Israel darf das. Für jeden Bauern ist jeder Baum wie sein eigenes Kind. Liebe Martina, ich danke dir für deinen Kommentar, wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an deine Lieben und nach Überlingen und bleib gesund, liebe Martina Pohl. Liebe Hörerfamilie, jetzt kommen die Briefe von unseren Freunden in Kurzform. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich. Empfangsbericht RT Ankara, 28. Mai, 11.30 Uhr UTC. Simpo 54544 RX Uniden CR 2021 mit Aktivantenne. Ja, so leichtes Fehling. Wertes Team von Radio TRT Ankara, liebe UFUG, ich übersende heute wieder einen Empfangsbericht bei sehr gutem Empfang und interessanten Hörerberichten. Der Empfang war wieder gut, bei uns herrscht sommerliches Wetter, die Temperaturen haben die 30-Grad-Marke erreicht. Nachts hat es 15 Grad, es wäre wieder Zeit, wenn es regnen würde. Die Felder brauchen schon dringend Wasser. Manche Landwirte haben schon mit den Mähen der Wiesen begonnen, aber für uns gilt es demnächst, das Jacuzzi im Garten aufzustellen und darin kühlende Erfrischung zu suchen. Das Wetter soll ja noch so bleiben. Aber wenn ich so deine Wetterdaten von Türkei vergleiche, dann sind diese ja fast identisch. Ich wünsche alles Gute und Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Bernd Seiser, Ottenau, merhaba liebe Ufuk, auch heute sende ich euch wieder meinen Empfangsbericht zu Empfänger Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne. Am 28. Mai hörte ich die deutschsprachige Sendung von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC mit Simpo 34343. Bitte bestätige meinen heutigen Bericht mit eurer MyQSL-Karte. Herzliche Grüße zum Opferfest an die gesamte Redaktion. Kurban Bayramınız mübarek olsun Bernd. Und am 4. Juni hörte der liebe Bernd die deutschsprachige Sendung von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC mit Simpo 34333. Und dann hat der liebe Bernd noch einen Hinweis geschickt, liebe Freunde, bitte notieren Sie. Hinweisen möchte ich, schreibt er, auf die Teams-Hörer-Club-Unterhaltung am Samstag, 13. Juni ab 18 Uhr UTC. Also 13. Juni, Samstag ab 18 Uhr UTC, die Teams-Hörer-Club-Unterhaltung. Ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharya nach Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen 6. und 11. April mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Weitere Bus haben wir erhalten von Jochen Christ in Blaustein und Gerard Kupal in Almere, Niederlande. Liebe Freunde, eure Briefe kommen nächste Woche. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, einen weiteren Hinweis habe ich noch. Am Freitag, 12. Juni, strahlen wir ein Interview mit der Fußballspielerin Frau Kevser Gündoğdu aus. Sie spielt Fußball bei Türkiye'nin Spor Berlin und ist Mitglied der türkischen Frauennationalmannschaft. Also unbedingt am 12. Juni die Stimme Türkiye's einschalten. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, wird sie am 16. Juni, also Dienstag, wiederholt. Ja, meine lieben Freunde, damit will ich mich für diese Woche von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden alles, alles Gute, Glück und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung, nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz. Vergessen Sie nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Yeçim moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın.
Briefkasten.
Geoökonomische Perspektive.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Programmreihe Geoökonomische Perspektive, in dem wir über Entwicklung jenseits von Grenzen, die Strategien hinter den Zahlen und die neuen Routen der Weltwirtschaft sprechen. Heute beschäftigen wir uns mit einer Entwicklung, die nicht nur die Produktionsbänder der Fabriken verändert, sondern auch die kritischen Rohstoffe, Mikrochips und Batterietechnologien, die diese Produktionslinien antreiben, in ein neues geoökonomisches Schachbrett verwandelt hat. Die Automobilindustrie ist längst nicht mehr nur ein Meisterwerk der Maschinenbaukunst. Sie ist zu einem Symbol staatlicher, wirtschaftlicher und technologischer Souveränitätsbestrebungen geworden und zugleich zu einer strategischen Branche, in der sich die empfindlichsten Bruchlinien des Welthandels widerspiegeln. Gemeinsam werfen wir heute einen Blick auf die geoökonomischen Auswirkungen des großen Wandels in der Automobilindustrie und entschlüsseln die Architektur der neuen Lieferketten. Während die Automobilbranche noch versucht, die Folgen der Pandemie und der anschließenden geopolitischen Spannung zu überwinden, trat eine neue Herausforderung auf die Bühne, die die Produktion tiefgreifend erschütterte. Strukturelle Brüche in den Lieferketten. Früher bestimmten Hubraum und mechanische Qualität den Wert eines Fahrzeugs. Heute stehen wir vor regelrechten Computern auf Rädern. Software, Sensoren und insbesondere Halbleiterchips sind zum neuen Herzen der Automobilindustrie geworden. Die Auswirkungen der Pandemie und logistischer Engpässe schwächten die Liefernetzwerke finanziell und machten sie anfällig für globale Krisen. Doch welches Ausmaß hat dieses neue Investitions- und Produktionsumfeld erreicht und welche Risiken birgt es? Die Zahlen und Entwicklungen sind bemerkenswert. Hersteller, die jahrzehntelang nach dem Prinzip der Just-in-Time-Produktion arbeiteten und Lagerkosten minimierten, mussten ihre Produktion für Wochen einstellen, sobald nur ein Glied der Lieferkette ausfiel. Betrachtet man die globalen Lieferkettenprobleme der Automobilindustrie, so steht zunächst der Halbleitermangel im Mittelpunkt, der durch die zunehmende Digitalisierung der Fahrzeuge verschärft wurde. Unterbrechungen der Chipversorgung aus stark konzentrierten Produktionszentren wie Taiwan und Südkorea führten weltweit zu Produktionsausfällen in Milliardenhöhe. Gleichzeitig verdoppelten Spannungen rund um den Suezkanal sowie Störungen wichtiger Seehandelsrouten die Lieferzeiten von Komponenten und brachten die Produktionspläne vieler Werke durcheinander. Auf der anderen Seite steht der Ressourcennationalismus rund um strategische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel, die für die Elektromobilität unverzichtbar sind. Diese Einschränkungen treiben die Hersteller in einen intensiven Wettlauf um neue Bezugsquellen. Während die Kontrolle über die Branche früher in traditionellen Zentren wie Detroit, Stuttgart oder Tokio lag, erleben wir heute eine geografische und strukturelle Verschiebung. Dieses neue Ökosystem, geprägt von globalen Eliten und Technologiekonzernen, steht im Zentrum eines umfassenden Einflusskampfes, der von Fußballvereinen bis hin zu Energieinfrastrukturen reicht. Der derzeit mächtigste Akteur und das wichtigste geoökonomische Gravitationszentrum dieser Entwicklung ist das asiatische Kapital und insbesondere Chinas Dominanz bei strategischen Rohstoffen. Wie wir in unserer Programme häufig betonen, nutzen Staaten ihre Rohstoffvorkommen und industrielle Stärke zunehmend als Instrument geopolitischer Einflussnahme. Bei Batterien, dem teuersten Bestandteil von Elektrofahrzeugen, kontrolliert China weite Teile der Wertschöpfungskette, von der Raffination der Rohstoffe bis hin zur Zellproduktion. Doch diese Entwicklung hat auch eine Schattenseite. Westliche Staaten sehen ihre industrielle Führungsrolle bedroht und reagieren mit neuen protektionistischen Maßnahmen. Das amerikanische Gesetz zur Inflationsbekämpfung mit milliardenschweren Förderprogrammen sowie die zusätzlichen Zölle der Europäischen Union auf chinesische Fahrzeuge sind deutliche Beispiele dafür. Ähnlich wie bei den Konzepten der souveränen künstlichen Intelligenz oder der souveränen Sportinvestition erleben wir nun eine Ära der souveränen Batterien und der Versorgungssicherheit. Staaten wollen nicht mehr nur Grenzen oder Energiekorridore kontrollieren, sondern auch die Verkehrsinfrastruktur, die zum Rückgrat des globalen Alltagslebens geworden ist. Dieser Wunsch nach Kontrolle und die zunehmende produktionistische Dynamik beschränken sich nicht nur auf den pazifischen Raum. Auch innerhalb Europas beobachten wir interessante geoökonomische Strategien und eine zunehmende Regionalisierung. Die Logik der Globalisierung, nach der dort produziert wurde, wo die Kosten am niedrigsten waren, wird zunehmend durch Konzepte wie Friendshoring oder Nearshoring ersetzt. Unternehmen verlagern ihre Lieferketten in geografisch nähere und politisch verlässlichere Regionen. Die globale Automobilindustrie befindet sich damit im Übergang von einem auf Effizienz ausgerichteten Logistikmodell zu einem neuen geoökonomischen Modell, das Sicherheit und Resilienz in den Mittelpunkt stellt. Doch dieses rasante Wachstum bringt erhebliche finanzielle und strukturelle Risiken mit sich. Regulierungsbehörden und Unternehmen, die lange Zeit auf freie Märkte und freien Handel vertrauten, sehen sich nun mit den Folgen steigender Kosten und geopolitischer Spannung konfrontiert. Auch hier macht sich das Risiko einer finanziellen Ansteckung bemerkbar. Sollte ein bedeutender Batteriehersteller oder Chipzulieferer infolge einer geopolitischen Krise seine Produktion einstellen, könnte dies einen Dominoeffekt auslösen und weltweit zahlreiche Automobilwerke sowie tausende Zulieferbetriebe in Schwierigkeiten bringen. Darüber hinaus gefährdet der technologische Wandel traditionelle Zulieferer von Verbrennungsmotorkomponenten. Viele kleinere Unternehmen, die sich nicht anpassen können, sehen sich mit Insolvenzrisiken und den daraus resultierenden Beschäftigungsverlusten konfrontiert. Doch wie nachhaltig und verlässlich sind diese neuen Investitionsstrategien tatsächlich? In der geoökonomischen Perspektive müssen wir auch die Frage der Eignung und Tragfähigkeit solcher Modelle stellen. Die hohen Kosten einer übermäßigen Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Ländern haben die strategischen Fehlentscheidungen vieler Automobilkonzerne offengelegt. Zwar erscheint das Investitionsumfeld für Elektro- und autonome Fahrzeuge derzeit äußerst attraktiv, doch Verbraucher und lokale Gemeinschaften stehen den hohen Kosten und infrastrukturellen Herausforderungen dieses raschen Wandels oft kritisch gegenüber. Mehrere traditionsreiche Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter in Europa äußern zudem große Sorge darüber, dass Produktionskapazitäten zunehmend in andere Regionen oder in neue softwareorientierte Konsortien verlagert werden. Denn anders als in der klassischen Industrie werden Produktionsstätten von vielen dieser neuen Technologiegruppen nicht als langfristige Verantwortung gegenüber einer Gemeinschaft verstanden, sondern als digitale Vermögenswerte, die bei entsprechender Gewinnmaximierung wieder veräußert werden können. Heute haben wir versucht, wie sich die Produktionslinien der Automobilindustrie in ein gewaltiges geoökonomisches Labor verwandelt haben. Das Automobil ist längst mehr als Motorleistung und Fahrkomfort. Es ist die Schnittstelle von seltenen Rohstoffen, technologischer Souveränität, diplomatischen Strategien und globalen Handelskonflikten. Diese tiefgreifenden Veränderungen und Brüche in den Lieferketten besitzen das Potenzial, traditionelle industrielle Institutionen und Regelwerke grundlegend zu verändern. Sollte eine kleine Gruppe von Rohstoff- und Technologiekonsortien die globalen Chip- und Batterienetzwerke vollständig kontrollieren, würden nicht mehr die Regeln der freien Marktwirtschaft intakt vorgeben, sondern jene Akteure und die dahinterstehenden Machtzentren. Ähnlich wie im digitalen Nuklearzeitalter entstehen auch in der Industrie neue Machtgleichgewichte und Verwundbarkeiten. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge unserer geoökonomischen Perspektive angekommen. Wo immer Sie auf der Welt Sie uns hören, wir senden Ihnen unsere herzlichsten Grüße in der Hoffnung auf eine Zukunft in der Technologie, Produktion und Kapital mit ethischen Werten und nachhaltiger Entwicklung in Einklang stehen. Auf Wiederhören.
Geoökonomische Perspektive. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Göckmann und Hüseyin Bohl moderiert. Mit dem uns Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Leyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.